Wer mit einem bestimmten Sonnenschutz erst nach 100 Minuten rot wird, verlängert seinen Aufenthalt in der Sonne, bis er rot wird, um den Faktor 10. Und deshalb hat dieses Sonnenschutzprodukt den Faktor 10.
Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
Und immer wieder geht die Sonne auf. Und damit steigt auch die Stimmung. Ich lebe in Hamburg, der Stadt, die eigentlich bekannt ist für sehr viele Regentage. Aber sie hat die meisten zugelassenen Cabriolets. Denn wenn die Sonne mal scheint, dann zelebrieren wir das hier auch. Doch aus dermatologischer Sicht ist diese Sonne nicht ganz unbedenklich. Aber dafür gibt es auch Lösungen. Und das weiß mein heutiger Gast. Professor Dr. Volker Steinkraus ist einer der renommiertesten Fachärzte für Dermatologie und Allergologie. Er führt das größte private Institut für Dermatologie in Europa. Außerdem ist er der Gründer seiner eigenen Kosmetiklinie TetCoat 4, die im November 2021 vorgestellt wurde. Darüber hinaus ist er ein Mensch, der am liebsten seine Zeit in der freien Natur verbringt, zumindest wenn er frei hat. Und darum verrät er uns auch heute, wie wir unsere Haut hier am besten vor der Sonne schützen. Herzlich willkommen, Professor Dr. Volker Steinkraus.
Vielen Dank, lieber Nils.
Lieber Volker, wir reden heute über die Sonne. Und die erste Frage mag vielleicht ein bisschen naiv klingen, aber warum müssen wir uns vor der Sonne eigentlich schützen?
Das ist eine sehr gute Frage und trifft den Kern. Die Strahlen der Sonne, die elektromagnetische Strahlung der Sonne, die haben ein sehr breites Spektrum von kleinwelligen, sehr energetischen Strahlen bis hin zu langwelligen, weniger energetischen Strahlen. Und innerhalb dieses breiten Spektrums gibt es UV-Strahlen, das sind die ersten Strahlen, die die Erdoberfläche erreichen, die nicht absorbiert werden oben in der Atmosphäre. Und da gibt es die UVC-Strahlen, die kommen nicht durch, aber die UVA und die UVB-Strahlen, die sind noch relativ kurzwellig und haben eine relativ hohe Energie. Und diese Energie trifft auf unseren Organismus und das erste Organ, auf die diese Strahlen treffen, ist eben die Haut, weil die Haut unsere Hülle ist. Und da diese Strahlen einen negativen Effekt haben auf unsere DNA und dort zu Mutationen führen können, in Abhängigkeit von der Intensität, mit der sie auf uns treffen, ist es wichtig, dass man sich vor zu vielen dieser Strahlen schützt. Also eine gewisse Strahlenmenge können wir tolerieren, aber zu viele Strahlen, insbesondere von dem kurzwelligen UVB-Bereich, haben eine hohe Energie und können Mutationen verursachen und diese Mutationen können zu Hautkrebs führen. Und das ist der wichtigste Grund, weshalb wir uns vor UV-Strahlen schützen müssen.
Also Einwirkung auf die DNA ist ja etwas, also spätestens jetzt seit der ganzen Diskussion um Impfung und mRNA und allen sind ja alle jetzt sehr, sehr sensibel, was ihre DNA und Veränderungen in der DNA betrifft. Das heißt also tatsächlich, da bleibt oder da wird etwas geändert, was dann im Zweifelsfall auch, ich wollte sagen, unveränderlich, das ist ein Fremdwort dafür, sein kann, also irreversibel sein kann.
Ja, also ist es ja ein zentrales Anliegen eines gesunden Organismus, sich gesund zu erhalten. Und zur Gesundheit gehört eben eine unveränderte DNA, die von Zelle zu Zelle, von Generation zu Generation auch unverändert und ohne Schaden weitergegeben werden kann. Und wenn es zu Mutationen kommt, das heißt zu Veränderungen in dieser DNA, dann werden Schäden weitergegeben und diese Schäden begünstigen die Entwicklung von Entartungen, das heißt von Hautkrebs in diesem Falle. Und deshalb ist es wichtig, dass man sich vor zu großen Einwirkungen dieser Strahlen schützt. Und das ist natürlich abhängig von dem Schutzbedarf. Ein dunkler Hauttyp, der braucht sich nicht so stark schützen wie ein heller Hauttyp, weil er eben einen hohen Eigenschutz hat durch seine dunkle Hautfarbe. Aber helle Hauttypen mit blauen Augen und blonden oder rot-blonden Haaren, die haben einen relativ geringen Eigenschutz. Und da können die UV-Strahlen, insbesondere die UVB-Strahlen, aber auch die längerwelligen und tiefer in die Haut eindringenden UVA-Strahlen, eben deutliche Schäden verursachen, die dann nicht nur zur beschleunigten Hautalterung und zur Verfärbung der Haut führen, sondern auch zu Hautkrebs in all seinen Stufen, zum schwarzen und zum weißen Hautkrebs oder zu diesen ganzen Keratosen, diesen Verhornungsstörungen, die viele Menschen haben durch UV-Licht. Und das ist der Grund, dass wir uns eben in Abhängigkeit von der Intensität der Strahlung entsprechend schützen müssen.
Das höre ich als blonder, blauäugiger Mensch sehr, sehr ungern und möchte aber trotzdem noch mal ganz kurz zu dem Strahlen zurückkommen. Das heißt, du hast hier gesagt, es gibt die UVA und die UVB-Strahlen. So, man sieht das ja manchmal, wenn man auf so Sonnencremes draufschaut, dann steht da ja mal irgendwas so von wegen effektiv gegen UVA oder UVB oder keine Ahnung, irgendwie was. Aber ist das ein, also muss man sie unterscheiden? Also gibt es einen für die Schäden, die sie verursachen, relevante Unterscheidung oder sind beide schlimm?
Nein, man muss sie unterscheiden, weil die UVB-Strahlen sind kurzwellig und haben eine relativ hohe Energie. Und diese UVB-Strahlen, die dringen nur in die Oberhaut ein. Die Oberhaut, das sind die obersten 0,1 Millimeter unserer Haut. Und dort sind die Zellen der Oberhaut, dort ist also die Epidermiszellen sind dort lokalisiert. Und diese Zellen, die werden von UVB-Strahlen geschädigt und die UVB-Strahlen dringen nur in die Oberhaut ein. Die UVA-Strahlen sind langwelliger und dringen viel weiter in die Haut ein, nämlich in das Bindegewebe, in die Lederhaut, machen dort auch zelluläre Schäden, aber insbesondere eben auch Schäden am Bindegewebe. Also, dass wir schon richtigerweise unterscheiden zwischen UVB, kurzwellig, hochenergetisch, nur die Oberhaut betreffend und Hautkrebs verursachend, Sonnenbrand verursachend und die UVA-Strahlen, die längerwelligen Strahlen, die keinen Sonnenbrand machen, die die Epidermis nicht schädigen, aber die Strukturen der Dermis schädigen und auch die Pigmentzellen in der Oberhaut attackieren können. Also man kann sagen, dass die UVB-Strahlen eigentlich den direkten Hautschaden machen, während die UVA-Strahlen den chronischen Hautschaden machen, Hautalterung, aber auch Hautkrebs. Beide Strahlenarten können Hautkrebs machen. Vom UVA wissen wir das erst seit ein paar Jahren, vom UVB wissen wir es schon seit Jahrzehnten. Und beide Strahlen schädigen die Haut, beide Strahlenarten, aber auf unterschiedliche Art und Weise. UVB, der schnell einsetzende Schaden, akut als Sonnenbrand sichtbar, chronisch als Hautkrebs sichtbar. UVA, akut keine Schädigung, da langwellig und tief in die Haut eindringt, aber chronisch auch sehr schädlich, insbesondere was die Alterung des Bindegewebes, das heißt die Zerstörung des Kollagengerüsts und die Zerstörung der elastischen Fasern anbetrifft. Das heißt, die UVA-Strahlen fördern die Hautalterung massiv.
Das ist wirklich sehr interessant, weil du sagst, das ist noch gar nicht so lange bekannt. Ich hatte tatsächlich noch in den 80ern, hatten wir zu Hause so einen Oberkörperbräuner von Philips und da stand explizit drauf UVA-Strahler, so, weil es hieß damals noch so, ja nee, das Schlimme ist nur das UVB und deswegen ist das jetzt eben halt dieser Bräuner eben halt ein UVA-Strahler, weil der macht dann nur braun, aber keine Schäden. So, das wäre sozusagen unbedenklich. So, das war damals noch so die Kommunikation in den 80ern. Also von daher.
Dadurch sind ja auch die Sonnenbänke so ein bisschen in Verruf geraten. Früher hat man gedacht, die Sonnenbänke machen gar keinen Sonnenbrand, also sind die auch nicht schädlich, weil die Sonnenbänke, die sozusagen verursachen oder bewirken ja eine UVA-Strahlung, schütten eine UVA-Strahlung aus. Und da hat man immer gesagt, ja, die Sonnenbank ist ja eigentlich völlig unbedenklich, da kriegst du keinen Sonnenbrand, kriegst eine schöne Hautbräunung, bis man dann durch wissenschaftliche Studien mehr und mehr dahinter kam, dass eben auch diese langwelligen UVA-Strahlen der Sonnenbänke, die keinen Sonnenbrand machen und deshalb auch lange als unbedenklich eingestuft wurden, dass die eben auch erheblichen Schaden an der Haut anrichten können. A, eine massive Beschleunigung der Hautalterung, aber B, auch Hautkrebs und hier insbesondere der schwarze Hautkrebs, der offensichtlich auch durch UVA-Strahlen gefördert wird, sodass das Fazit eigentlich aus diesen Beobachtungen ist, Sonne ja, Sonne ist schön, man darf die Sonne auch nicht verteufeln, aber wenn Sonne, dann mit einem angemessenen Schutz.
Wie kann man sich denn gut vor der Sonne schützen?
Ja, es gibt sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, sich vor der Sonne zu schützen. Man kann natürlich die Sonne meiden, das heißt, man geht gar nicht in die Sonne. Das gibt es ja auch viele Menschen, die Sonne total meiden.
Machen wir übrigens lustigerweise immer im Urlaub. Also ich bin immer jemand, der immer im Schatten liegt und immer überrascht ist, dass ich trotzdem so braun werde. Aber ja,
ja, Punkt 1. Check durch die Streustrahlung. Selbst wenn man nicht in der Sonne ist, wird man ja braun durch Streustrahlung. 40% der UV-Strahlung kriegt man auch unter dem Sonnenschirm ab. Aber es gibt tatsächlich viele Menschen, die sagen, ich gehe gar nicht in die Sonne. Ist auch okay, die kriegen immer noch genug UV-Licht ab. Also eine Möglichkeit, nicht in die Sonne zu gehen. Die zweite und vielleicht wichtigste Möglichkeit ist der textile Sonnenschutz. Also Hut mit breiter Krempe, Kleidung, UV-undurchlässige Kleidung ist wichtig. Es gibt natürlich auch Kleidung, die vorgibt zu schützen, aber das gar nicht tut, weil die UV-Strahlen letztlich doch durchgehen.
Da steht auf meiner Golfkleidung lustigerweise immer drauf, dass die eben halt einen besonders hohen Sonnenschutz hat.
Ja, ist eben so in Australien, wo eben hellhäutige Menschen leben, die sehr viel UV-Licht ausgesetzt und einer hoher Sonneneinwirkung ausgesetzt sind. Da kam das ja eigentlich her mit dieser UV-Schutzkleidung. Und es ist ein sehr, sehr gutes Konzept, kann man auch nur befürworten. Und als dritte, vielleicht für uns relevanteste Form des Sonnenschutzes ist dann das Auftragen von Sonnenschutzcremes mit entsprechenden Filtern, entweder chemischen Filtern oder physikalischen Filtern. Die unterscheiden sich überwiegend dadurch, dass die chemischen Filter die Energie der Sonne aufnehmen und in Wärme umwandeln und dass die physikalischen Filter die Energie der Sonne reflektieren. Also physikalisch ist gleichbedeutend mit mineralisch. Und diese beiden großen Gruppen unterscheiden wir, die chemischen Filtersysteme und die physikalisch-mineralischen Filtersysteme.
Hm. Den physikalischen kenne ich immer sehr gut, wenn man das mal hat. Also ich habe ja so einen leichten Drei-Tage-Bart, da bleibt immer sehr viel Weiß dran hängen. Von daher erkennt man sehr schnell, ob es ein physikalischer oder ein chemischer ist. Wovon sollte denn die Höhe des gewählten UV-Schutzfilters abhängig sein?
Also die Höhe des gewählten UV-Schutzes, die muss abhängig sein, A, vom Hauttyp. Mhm. Ein heller Hauttyp muss...
Da hast du mich schon in die Risikokategorie eingeordnet.
...Faktoren aussuchen als ein dunkler Hauttyp. Von der Länge des geplanten Aufenthalts in der Sonne, das ist ja auch ganz wichtig, bin ich jetzt nur 5 Minuten draußen oder bin ich jetzt eine Stunde oder länger draußen. Von der geografischen Region, wie dicht bin ich am Äquator, von der Tageszeit, ist es morgens früh oder ist es eher die Mittagssonne, von der Höhe über dem Meeresspiegel, ist auch ein wichtiger Punkt, der bedacht werden muss, kennt man vom Skifahren, und dem Gewöhnungszustand der Haut an die Sonne. Und das wird leider immer unterbewertet. Es ist wahnsinnig wichtig. Also der Killer für die Haut ist eigentlich viel Sonne auf unvorbereitete Haut. Ja, wenn die Sonne schon oder wenn die Haut schon über viele Wochen, Monate ein bisschen an die Sonne gewöhnt wurde und sie auch die Gelegenheit hatte, einen Eigenschutz aufzubauen. Das kann die Haut nämlich sehr gut. Die Haut hat ja eine Hornhaut an der Oberfläche und diese Hornhaut, die haben wir übrigens überall, nicht nur an Händen und Füßen. Wenn wir über Hornhaut sprechen, das sind nur die Hände und die Füße. Aber wir haben auch am Oberlid an dünner Haut überall eine kleine dünne Hornhaut. Und diese Hornhaut kann sich durch UVB-Strahlen verdicken. Das ist die sogenannte Lichtschwiele. Und das ist ein guter Eigenschutz. Und außerdem wirft die Haut ja ihr eigenes Pigmentsystem an. Das heißt, durch UV-Strahleinwirkung auf unsere Haut werden die Pigmentzellen, die Melanozyten, aktiviert, mehr Pigment zu machen. Und dieses Pigment verlässt dann die Melanozyten, wird an die Deckzellen der Oberhaut verteilt. Die nehmen das auf und verteilen es wie so ein Regenschirm oberhalb ihres Zellkerns, wo ja die DNA lokalisiert ist, über die wir eingangs sprachen, damit die UV-Strahlen die DNA in den Zellkern nicht erreichen können, sondern vorher vom Melanin, von den Produkten dieser Pigmentzellen abgefangen werden. Also wie gesagt, das ist ein wichtiger Mechanismus, dieser Gewöhnungszustand der Haut an die Sonne, der ganz, ganz wichtig ist und der eigentlich immer so ein bisschen unterbewertet wird. Ja, denn wenn ich noch nicht an der Sonne war und jetzt, und das ist immer das typische Beispiel dafür, ist, Leute haben eine Woche Urlaub, fahren dann eine Woche in die Sonne, wollen gerne gebräunt und sozusagen mit einer vitalisierten Haut zurückkommen. Bräune wird ja immer noch mit Gesundheit und Vitalisierung sozusagen gleichgesetzt. Und übertreiben es dann, und ohne zu bedenken, dass die Haut nach dem Winter natürlich völlig sonnenentwöhnt ist. Und jetzt fährt man jetzt in die maximale Sonne und da trifft eben viel Sonne auf unvorbereitete Haut. Und das ist ein massiver Schaden für die Haut und wahrscheinlich auch eine der Hauptursachen für den schwarzen Hautkrebs.
Man hat bei Krebs ja sehr häufig auch immer so, dass man sagt, ja, Vater, Mutter hatte schon mal Darmkrebs, deswegen gehe ich früher zur Darmkrebsvorsorge. Ist es auch so, dass eine Risikovorbelastung familiär da sein kann?
Innerhalb der Haut ja, eindeutig. Also wenn es einen Hautkrebs in der Familie gibt, ist es ganz wichtig, dass man das bei der eigenen Hautvorsorge bedenkt und eben auch mitteilt dem betreuenden Arzt, dass es eine entsprechende Familienanamnese gibt. Und Menschen, die Hautkrebs in der Familie haben oder hatten, da ist es wichtig, dass man die Vorsorge besonders sorgfältig durchführt. Man kann aber nicht von anderen Organkrebsen auf Hautkrebs schließen. Also wenn es in der Familie ein Risiko für Brustkrebs oder Darmkrebs gibt, dann ist das nicht per se ein Risiko für Hautkrebs. Also das ist schon organspezifisch.
Und sag mal, ich hatte eben schon den Einwurf gemacht mit dem Thema Skifahren, dass man da auch die Höhe sozusagen eine Rolle spielt. Früher als Kinder haben Sie uns auch mal gesagt, das liegt daran, dass man hier so schnell braun wird, weil der Schnee reflektiert. Ist das auch ein Faktor?
Ja, ein ganz wichtiger Faktor ist also einmal die Höhe, aber es sind auch reflektierende Gegenstände im Umfeld. Also Schnee ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor des unmittelbaren Umfeldes, der durch Reflexion die Intensität der UV-Strahlung massiv erhöht. Das gleiche gilt für Wasser und das gleiche gilt auch für metallische Gegenstände. Mhm. Also insofern sind die unmittelbaren Gegenstände oder das Umfeld wichtig bei der Auswahl des entsprechenden Sonnenschutzfaktors. Der Faktor wird ja immer nach einer Zahl ausgesucht und die bezieht sich, weil es eben viel besser messbar, auf die UVB-Strahlung. Also wer jetzt ohne Sonnenschutz in der Sonne sitzt und nach 10 Minuten rot wird und dann einen Sonnenschutz aufträgt und dann erst nach 100 Minuten rot wird, dann hat dieses Sonnenschutzprodukt den Lichtschutzfaktor 10. Oh. Das heißt, die Zahl des Lichtschutzfaktors, der auf der Verpackung angegeben wird, die deklariert den Faktor, um den man den Verbleib in der Sonne erhöhen kann, ohne rot zu werden. Also nochmal ganz kurz, wer ohne Sonne, ohne Sonnenschutz nach 10 Minuten rot wird und wer mit einem bestimmten Sonnenschutz erst nach 100 Minuten rot wird, verlängert seinen Aufenthalt in der Sonne, bis er rot wird, um den Faktor 10. Und deshalb hat dieses Sonnenschutzprodukt den Faktor 10.
Ich komme gleich nochmal drauf zurück. Für mich ist nochmal eine Frage, wenn ich jetzt, ich bin ja ein Mann und per se ist meine Beauty-Routine dann vielleicht etwas überschaubarer als bei den Damen, aber nichtsdestotrotz, ich benutze eigentlich jeden Morgen eine Tagescreme und dann ist es meistens so, dass die ja erstmal einen Augenblick einziehen muss und dann habe ich ja eigentlich immer keine Zeit dafür, weil ich eigentlich die Tagescreme ist eigentlich der letzte Griff, den ich im Badezimmer in der Morgenroutine mache. Und dann darauf zu warten, dass die Tagescreme eingezogen ist, um dann die Sonnenschutzcreme draufzuführen, das nervt ja so ein bisschen. Und ich glaube, die Reihenfolge ist ja auf jeden Fall so richtig. Für mich ist die Frage, es gibt ja immer mehr Tagescremes mit Sonnenschutzfaktor. Empfiehlst du das?
Da gibt es zwei Lager. Ich gehöre zu den Menschen, die das nicht empfehlen, weil man muss immer auch wissen, dass alle Lichtschutzfaktoren, die in diesen Cremes sind, natürlich chemische Faktoren sind und ich finde, man sollte diese Anwendung nicht bagatellisieren und Menschen, die morgens ins Office fahren und abends wieder nach Hause fahren, die brauchen natürlich keinen UV-Schutz. Die laufen den ganzen Tag im Office, dort wo sie arbeiten, mit UV-Schutz auf dem Gesicht rum, obwohl sie es nicht brauchen. Man muss auch wissen, dass so viel sprachen ja vorhin über die unterschiedlichen Qualitäten von UVA und UVB-Strahlen und dass die kurzwelligen UVB-Strahlen nicht durch Fensterglas gehen. Deshalb ist jemand, der im geschlossenen Raum ist, braucht keinen UVB-Schutz.
Flugzeugglas auch nicht?
Nein. Oh. UVB geht nicht durch Fensterscheiben und auch nicht schon gar nicht durch Flugzeugfensterscheiben. Bei den UVA-Strahlen ist es etwas anderes. UVA-Strahlen, die längerwelliger und weniger energetisch sind, auch tiefer in die Haut gehen, die können Fensterglas durchdringen. Und insofern hätte allenfalls einen UVA-Schutz, eine gewisse rationale, wenn man seinen Schreibtisch jetzt unmittelbar am Fenster hat, ja, weil die UVA-Strahlen durchgehen. Ich empfehle aber, dass man ein Sonnenschutzprodukt immer in der Handtasche oder dabei hat. Und wenn man jetzt zufällig mittags doch eine Stunde im Straßencafé sitzt oder doch irgendwie in den Park geht, was man morgens beim Verlassen des Hauses vielleicht gar nicht geplant hatte, dass man dann den Sonnenschutz aufträgt. Also die Reihenfolge, hast du eben kurz erwähnt, ist Reinigung, Hautpflege und als letztes dann der Sonnenschutz. Das kann auch mal vorkommen, dass jemand sagt, es wird mir zu viel Produktmenge, die Haut braucht ja gar nicht so viel Produktmenge. Ist ja übrigens einer der Hauptpflegefehler, dass die Leute eben zu viel machen, ihre Haut überfrachten mit Produkten. Es kann dann auch möglich sein, dass man sagt, ich gehe heute in die Sonne, mein Lichtschutzcreme ist relativ reichhaltig, ich verzichte heute auf die Pflege. Also das muss jeder für sich entscheiden, ob er den Sonnenschutz on top auf die morgendliche Hautpflege aufträgt oder ob er sagt, ich lasse heute meine morgendliche Hautpflege weg, weil ja der Sonnenschutz kommt. Aber jedenfalls die Reihenfolge ist Sonnenschutz als letztes.
Verstehe. Wann wird denn der Sonnenschutz aufgetragen? Also ich meine, klar, den am Gesicht wird wahrscheinlich dann im Zweifelsfall dann nach der Tagescreme. Aber ich erinnere nur immer so, dass viele ja auch immer dieses Thema haben, so Mensch, nicht erst am Strand eincremen, sondern schon vorher, bevor man in die Sonne geht. So, gibt es da so eine Faustregel?
Ja, es gibt eine Faustregel, dass man schon 10, 20 Minuten vorher auftragen sollte. Das hat den Grund, dass die Sonnencreme sich auch ein bisschen sozusagen in der Haut balancieren muss und equilibrieren muss, bevor sie richtig wirkt. Also insofern hat es schon einen gewissen Grund, dass man sagt, rechtzeitig vorher und nicht direkt in der Sonne. Aber direkt in der Sonne ist natürlich besser als gar nicht. Und wenn ich jetzt am Strand bin, dann creme ich ja auch nach, wenn ich zwischendurch am Wasser bin. Also das ist also mehr theoretischer Natur, dass man sagt, morgens rechtzeitig. Im Prinzip genügt das Auftragen einer UV-Schutzcreme relativ kurz vor dem geplanten Gang in die Sonne.
Okay, aber auch andersrum betrachtet, wenn ich jetzt, sage ich mal, morgens um 7 das auftrage und erst um mittags um 12 in die Sonne gehe, das heißt, das erste Mal die Sonne dann auf meine Haut trifft, dann ist der Schutz schon noch da.
Der Schutz ist schon noch da, es sei denn, man hat eben geschwitzt oder Sport gemacht. Ich empfehle auf jeden Fall, dass man, wenn jetzt viele Stunden, wie morgens um 7 Uhr mittags, das liegt ja relativ, das ist viel Zeit dazwischen, da will ich in jedem Falle, dass man dann nochmal, bevor man dann wirklich am Strand ankommt, nochmal nachcremt. Das Nachcremen ist auch wichtig. Und wichtig ist auch zu wissen, dass man durch Nachcremen natürlich nicht den Faktor erhöht. Also wer zweimal Lichtschutzfaktor 20 cremt, der hat natürlich nicht dann einen Schutz von 40. Nicht? Das bleibt dann bei Lichtschutzfaktor 20. Das ist auch ein Irrglaube von vielen.
Das heißt also, um an deinem Beispiel zu bleiben, wenn ich nach 10 Minuten rot werde, also, und ich nehme jetzt Lichtschutzfaktor 50, dann ist egal, wie oft ich sie nachcreme, aufführe, grundsätzlich bleibt es dabei, ich kann nur 50 Mal so lange in der Sonne bleiben.
Also es ist ein sehr theoretischer Faktor. Man darf diesen Lichtschutzfaktor, der auf der Verpackung deklariert ist, den darf man auch nicht überbewerten. Also man geht davon aus, dass ab 30 man relativ geblockt ist. Der weitere Schutz zwischen 30, 40, 50 und 100 ist marginal. Und ich sage immer, es ist viel besser, einen 20er gut aufzutragen, als einen 30er oder 50er schlecht aufzutragen. Gut auftragen heißt, dafür gibt es eine Formel, 2 Milligramm pro Quadratzentimeter Hautoberfläche, das kann sich natürlich kein Mensch merken. Deshalb ist die Formel 40 Gramm pro Körper. Bei einem 70 Kilogramm schweren Menschen gehen wir davon aus, dass man 40 Gramm für einen Ganzkörperschutz braucht. Und wenn also so eine Tube, sagen wir mal, 200 Milliliter enthält, dann müsste sie eigentlich nach 5-mal Ganzkörper eincremen leer sein.
Verstehe.
Das ist natürlich nicht der Fall. Die meisten Leute kommen dann nach dem Urlaub wieder und ist die Tube noch halb voll. Da weiß man, dass der Sonnenschutz, der sozusagen auf der Verpackung steht, am Ende gar nicht erreicht wurde. Also wenn man jetzt sich mit einem 50er schlecht eincremt, hat man vielleicht nur einen 8er oder einen 10er. Also der Schutzfaktor, der deklariert ist, wird nur erreicht, wenn ich eine bestimmte Crememenge nehme. Und das ist auch der Hauptfehler beim Eincremen, dass die Menschen zu wenig nehmen.
Ich bleibe mal beim Gesicht. Wenn ich jetzt mein Gesicht eincreme, da habe ich eine bestimmte Menge, die ich jetzt über die Jahre gelernt habe, die ich sozusagen von der Tagescreme nutze. Wenn ich genau die gleiche Menge als Sonnenschutzcreme auftrage, so eine 50er Sonnenschutzcreme, Bin ich dann richtig oder kann es dann zu dünn sein?
Nein, dann bist du richtig. Kann man wiegt das ja nicht vorher ab. Ist also am Ende selten. Ist es wie so vieles im Leben gesunder Menschenverstand, dass man sich nicht so zukleistert, dass man da weiß, wie eine Wand durch die Gegend läuft, dass man das Gefühl hat, die komplette Gesichtshaut ist gut mit der Sonnenschutzcreme abgedeckt. Das ist sozusagen, glaube ich, hier das zu empfehlende Vorgehen.
Okay, gut. Das Thema Lichtschutzfaktor haben wir damit. Dann das Thema Nachcremen haben wir auch damit besprochen. Was mache ich denn, wenn ich dann doch zu viel Sonne bekommen habe?
Das Wichtigste ist, wenn ich zu viel Sonne bekommen habe, raus aus der Sonne. Raus aus der Sonne, in Schatten, kühlen und eventuell auftragen von leichten Lotionen, die sozusagen dieses zu viel Sonne ein bisschen abmildern. Feuchte Umschläge bis hin zur Einnahme von Aspirin oder antientzündlichen schmerzlindernden Tabletten. Also ein Sonnenbrand ist ja schon eine ganz unangenehme Sache. Erstmal war das enorme Schmerzen bereitet und den ganzen Menschen ja auch krank macht. Wer weiß, wenn man zu viel Sonne bekommt, das ist wirklich ein sehr, sehr unangenehmer und ernstzunehmender Zustand. Also akut raus aus der Sonne, kühlen und gegebenenfalls Aspirin oder sozusagen entzündungshemmende oder schmerzlindernde Tabletten einnehmen. Und dann die zweite Konsequenz nach zu viel Sonne ist natürlich, dass man sich dann im Verlauf checken lassen sollte, ob dieser Sonnenbrand irgendwelche Schäden verursacht hat.
Ich finde es wirklich interessant, nochmal zu diesem Thema, die Haut vergisst nichts, sagt man ja immer so. Und es ist, ich war jetzt gerade in Brasilien und habe da leider auch wieder einen leichten Sonnenbrand bekommen. Und da ist es so, dass interessanterweise es einen Punkt hier oberhalb der Achsel gibt, der jedes Mal, wenn ich einen Sonnenbrand bekomme, auch die exakt gleiche Form hat. So, und also entweder creme ich da an der Stelle tatsächlich immer die gleiche Form nicht so ein, was ich fast nicht glaube, ehrlich gesagt, sondern das scheint sich wirklich jetzt schon so eine Art, Brandmuster irgendwie so das entwickelt haben.
Gut, das ist jetzt sozusagen eine sehr theoretische Überlegung, was die Ursache dafür sein könnte. Ist in der Tat so, dass es vielleicht ein vorbestehender Hautschaden ist durch einen zurückliegenden Sonnenbrand, der dazu führt, dass da immer ein unterschiedliches Pigmentierungsmuster entsteht. Aber man kann das keiner sozusagen bekannten Hautveränderung zuordnen, was du jetzt sagst.
Das beruhigt mich zumindest. Ich war jetzt neulich in einem Hautscanner, so, die kennst du wahrscheinlich auch, diese Vectra-Scanner, diese 360-Grad-Scanner, die einmal quasi komplett den Körper scannen. Das haben wir auf Sylt, im Lanzerhof haben wir dieses Gerät auch und da zählt der dann ja auch so. Und ich habe tatsächlich 440 Muttermale. Also von daher nochmal, da du ja auch mein Hautarzt bist, also nochmal Entschuldigung dafür, dass du dir so viele Sachen immer anschauen musst. Aber ich habe nur gedacht, so, das fand ich echt ganz schön viel. Ich meine, wenn ich eine Stufe vorm Dalmatiner, ist das gegebenenfalls auch ein Grund, dass ich, insbesondere wenn ich mir an meine Kindheit denke, haben wir sehr viel so Bräunungswettbewerbe innerhalb der Familie gemacht und auch sehr viele Sonnenbrände mitgenommen. Hätte ich vielleicht weniger von diesen Muttermalen, wenn da, in dieser frühen Phase nicht so viele Sonnenbrände oder Begegnungen dann irgendwie so gewesen wären?
Auf jeden Fall. Also die Anzahl der Muttermale hängt eindeutig mit der Sonneneinwirkung zusammen. Ja, wir sehen ja in unserer Generation auch viel mehr Leberflecken als in der unserer Elterngeneration. Das ist auch interessant, dieses Phänomen. Das hängt ganz sicher mit dem veränderten Freizeitverhalten zusammen. Also viel Sonne in der Jugend macht auch viele Muttermale. Und wichtig ist eben zu wissen, dass die Anzahl der Muttermale einer der Hauptrisikofaktoren für Hautkrebs ist. Also das ist einmal, haben wir ja vorhin schon gesagt, heller Hauttyp ist ein Risikofaktor. Die Familienvorgeschichte ist ein Risikofaktor. Die eigene Vorgeschichte, also wer einmal was hatte, kriegt natürlich schneller auch nochmal was Neues. Also die eigene Vorgeschichte ist ein Risikofaktor. Aber die Anzahl der Muttermale ist einer der wichtigsten Risikofaktoren. Also heller Hauttyp, blaue Augen, blond-rote Haare plus viele Muttermale plus vielleicht eine Vorgeschichte aus Familie oder aus der eigenen Anamnese. Das sind alles Faktoren, die es unbedingt erforderlich machen, regelmäßig Hautvorsorge zu machen. Die Hautvorsorge ist ja einfach. Im Gegensatz zu allen anderen Organen kann man die Haut ja super einfach untersuchen, weil der Effizienzgrad einer Hautvorsorgeuntersuchung ist extrem hoch. Warum? Weil man mit wenig Aufwand alles sieht. Bei anderen Organen, wenn du die Bauchspeicheldrüse oder das Gehirn untersuchen willst, ist das natürlich auch möglich, aber relativ aufwendig. Aber die Haut, da zieht man sich einmal aus, tut nicht weh, geht schnell und man kann alles sehen. Also Mini-Aufwand, Maxi-Effekt und das bringt natürlich eine hohe Effizienz. Und ich sage auch immer, Hautkrebs wächst nicht unterirdisch. Man kann Hautkrebs sehen. Die Haut ist ein Oberflächenorgan, liegt an der Peripherie unseres Körpers und ist natürlich einer Inspektion extrem gut und einfach zugänglich. Und deshalb ist eigentlich innerhalb der ganzen Medizin, wo die Prävention ja auf dem Vormarsch ist, wir gehen ja immer mehr weg vom Kurativen hin zum Präventiven, steht die Haut natürlich an allererster Stelle. Erstens ist Hautkrebs der häufigste Krebs des Menschen. Und man hat durch den enormen Vorteil, dass man Hautkrebs so gut wie immer nahezu zu 100% heilen kann, wenn man ihn rechtzeitig sieht. Hautkrebs ist ja nur dann ein Problem, wenn man irgendwie am Po oder hinterm Ohr, wo eben kein Mensch hinguckt, bei langen Haaren oder auf der Kopfhaut, wenn man da irgendwie einen Fleck entwickelt, den niemand sieht. Und deshalb kann man natürlich seine Haut auch relativ gut selber inspizieren, im Bad oder mit Spiegeln oder so. Aber eine richtige, gute, systematische Untersuchung funktioniert eben besser, wenn das ein Hautarzt macht, der auch diese Veränderung dann richtig einordnen kann.
Du sagst da ein Wort mit dem Thema hinter dem Ohr oder auf der Kopfhaut. Also ich habe zwar noch volles Haar, aber es war nie richtig voll im Sinne von, dass ich sehr viel hatte, sondern ich habe schon immer sehr dünnes Haar. So, und da denke ich mir dann die ganze Zeit so, Mensch, da geht ja die Sonne auch die ganze Zeit drauf. Und interessanterweise, es gibt wirklich so gut wie keinen wirklich guten, effektiven, ich sag mal, das, was es an Sonnensprays für den Körper gibt, da gibt es wirklich überschaubar wenige, die einem nicht die Frisur ruinieren für die Kopfhaut. Ja. Was mache ich denn da?
Ja, da trägst du eine Kappe. Ich meine, das ist ganz einfach. Wer lichtes Haar hat am Kopf, wo eben viel UV-Strahlen durchgehen, der muss einen UV-Schutz auch an der Kopfhaut machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da muss man halt eine Kappe tragen. Nicht? Mhm. Und da sind wir wieder beim textilen Sonnenschutz. Habe ich vorhin schon gesagt, ist der beste Sonnenschutz, ist der textile Sonnenschutz. Weil wirklich, man kann sich ja diese Lichtschutzcremes da nicht in die Haare schmieren. Klar kann man das machen. Aber das ist auch Blödsinn. Ja, ist auch Blödsinn. Ja, also da gibt's eine Kappe und da gibt's 1000 unterschiedliche Kappen, die man tragen kann. Und ist ganz wichtig, der Schutz der Kopfhaut vor der Sonne.
Also haben auch da unsere Vorfahren wieder alles richtig gemacht, weil die Männer ja früher und die Damen sowieso ja sehr, sehr viel draußen mit Hut gesehen wurden. Ja,
alles richtig gemacht.
Sehr gut. Dann habe ich nochmal eine Fachfrage. Da gibt es so verschiedene Meinungen, aber ich glaube, wenn jemand die Expertise hat, dann müsste es ja wohl du sein. Verhindert ein effektiver Sonnenschutz nicht auch das Bilden von Vitamin D?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt und es ist in der Tat so, dass ein guter Sonnenschutz leider die Eigenproduktion von Vitamin D über die Haut hemmt. Deshalb ist es ganz wichtig, sich entweder immer mal kurz ungeschützt in der Sonne aufzuhalten, mal kurz im Garten bei bewölktem Himmel. Vitamin D funktioniert ja nicht nur bei knalliger Sonne, sondern Vitamin D-Aufbau funktioniert auch gut bei bewölktem Himmel und geht auch relativ schnell. Man muss auch nicht stundenlang in der Sonne liegen, um Vitamin D zu kriegen. Also immer mal wieder Aufenthalt im Freien, kurz ungeschützt. Oder wer das nicht will, wer sich immer schützen will, ist bei entsprechendem Risiko vielleicht auch denkbar, dass Menschen sagen, ich gehe nicht ungeschützt raus. Dann sollte man mal seinen Vitamin D-Spiegel messen lassen und gegebenenfalls substituieren. Und ich spreche eigentlich mit vielen gesundheitsbewussten Menschen und stelle fest, dass fast alle Menschen, die wirklich gut auf sich aufpassen, inzwischen Vitamin D substituieren mit einer Kapsel pro Woche. Also ich mache es zumindest.
Ich mache es auch.
Obwohl ich viel draußen bin. Beim Vitamin D muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel davon nimmt. Deshalb eine Kapsel mit 20.000 Einheiten pro Woche ist das Normalmaß und muss man also gegebenenfalls auch mit seinem Internisten dann besprechen.
Aber ich halte es
richtig, gerade für Menschen, die wenig rausgehen, die vielleicht auch für ältere Menschen, die, sagen wir mal, in Heimen wohnen und nicht mehr so oft sozusagen an die frische Luft kommen, leider, für die ist es natürlich ganz wichtig. Also wer einen effektiven UV-Schutz macht, der muss sich Gedanken darüber machen, ob er unter diesem effektiven UV-Schutz eigentlich noch genügend Vitamin D bildet. Und man kann Vitamin D ja auch mit der Nahrung aufnehmen. Also bestimmte Speisen sind ja Vitamin D reich. oder in den USA sind sogar Nahrungsmittel zum Teil auch Vitamin D angereichert, zum Beispiel Milch. Aber es ist ein wichtiger Punkt, insbesondere weil Vitamin D heute völlig neu bewertet wird. Früher haben wir gedacht, es ist wichtig für Osteoporose, Vitamin D, Knochenstoffwechsel. Das ist sozusagen seit Jahrzehnten ja durchgehend bekannt. Aber Vitamin D scheint sehr viele positive und wichtige Wirkungen für völlig andere Dinge zu haben. Für Entwicklung von bösartigen Veränderungen, für Immunschutz. Also Vitamin D wird zu Recht in den letzten Jahren völlig neu bewertet. Und vor diesem Hintergrund ist es natürlich besonders wichtig, dass man sich mit Vitamin D, dass man seine Vitamin D-Produktion nicht ins Ausschießt durch einen starken Sonnenschutz.
Ja, und diese 20.000er-Variante, die habe ich früher auch immer gemacht, aber da hat auch mein Internist zum Beispiel gemerkt, dass das nicht reicht. Und es liegt ja einfach daran, dass manche resorbieren eben halt diese hohe Dosis einmal die Woche nicht so gut. Deswegen habe ich jetzt eben halt so eine mehr oder minder tägliche Dosis und das funktioniert. Seitdem ist mein Spiegel gut. Aber ich möchte nochmal auf ein anderes Thema. Ich möchte mal wieder kurz zurück zum Sonnenschutzcreme kommen, weil du hast ja diese Marke letztes Jahr gelauncht, das Tedcoat 4, und da hast du ja eine gewisse Range, mit der du gestartet bist, und jetzt gibt es ja von dir auch eine Sonnencreme, und da steht unter anderem drauf, ohne Octocrylene. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus.
Ja, Octocrylene.
Octocrylene. Ja. Ehrlich gesagt, das habe ich noch nie gehört. Was ist denn das?
Also Octocrylene ist ein relativ gut funktionierender UVB-Filter. Und Octocrylene sind eigentlich in vielen, vielen gängigen Sonnenschutzmitteln drin. Also wer sich jetzt irgendwo mal in die Apotheke oder in den Supermarkt begibt und ein beliebiges Produkt in die Hand nimmt, das umdreht und da auf die Liste der Inhaltsstoffe guckt, auf die sogenannte INCI, diese INCIs, dort wird er finden, dass häufig Octocrylene an allererster Stelle stehen, weil es ein wichtiger UVB-Filter ist, mit dem man über Jahre gearbeitet hat. Und es gibt jetzt Universitäten, die herausgefunden haben, Sorbonne in Paris, die haben das gerade sozusagen einer Arbeitsgruppe als erste publiziert, aber inzwischen auch andere Arbeitsgruppen, dass wenn Octocrylene stehen bleiben über längere Zeit, und das ist eben gerne mal der Fall, dass das Produkt nicht aufgebraucht wird, sondern längere Zeit steht und wiederverwendet wird, dass diese Octocrylene sich zersetzen können in Abbauprodukte. Das sind die sogenannten Benzophenone. Und wenn Octocrylene sich durch Stehenbleiben zersetzen können in Benzophenone, dann besteht die Gefahr, dass diese Benzophenone selbst krebserregend wirken. Oh. Also dass man Octocrylene neu bewertet und sicherheitshalber in neuen modernen Sonnenschutzmitteln versucht, auf diese Octocrylene ganz zu verzichten, um diesem vermeintlichen Risiko aus dem Wege zu gehen. Also das ist gerade sozusagen ongoing research, was das eigentlich wirklich macht. Aber es gibt Hinweise, sodass davor gewarnt wird, dass man besser Produkte nimmt ohne Octocrylene. Aber ich glaube, darüber kann man noch keine abschließende Beurteilung sagen. So, deshalb ist es besser, das nochmal im Konjunktiv alles zu formulieren. Könnte sein, dass.
Okay.
Aber dass man da ein bisschen sensibilisiert.
Better safe than sorry.
Ja, aber es ist ja generell vielleicht noch wichtig, wenn man über Sonnenschutz spricht, dass man die Sonne auch generell nicht verteufelt. Also ich halte es für wahnsinnig wichtig. Ich glaube sogar, dass eine bestimmte Form der Sonneneinwirkung auf der Haut schützend für uns ist, auch vielleicht sogar Hautkrebs schützend. Der Killer ist ja immer viel Sonne auf unvorbereiteter Haut. Aber eine gut geplante und gut dosierte Sonneneinwirkung auf der Haut, selbst wenn sie denn mal sozusagen ungeschützt ist, die halte ich für unproblematisch. Man muss ja gucken, wer ist man ein Risikopatient? Muss man sich schützen? Gibt es diese ganzen Faktoren, die wir vorhin schon ansprachen? Und wie lange will ich in der Sonne bleiben? Und ist meine Haut sozusagen schon vorgeschädigt? Das sind alles Dinge, also wahnsinnig wichtig ist bei dem ganzen Thema Sonnenschutz, der gesunde Menschenverstand. Und ich halte es für falsch, die Sonne zu verteufeln und zu sagen, oh, um Gottes Willen, bloß nicht in die Sonne, das macht Hautkrebs. Das ist genauso, wie man sagt, könnte auch sagen, Alkohol macht Leberkrebs. Ja, trotzdem trinken wir unseren Rotwein, obwohl natürlich auch Alkohol Leberkrebs macht. Ja, man kann das nicht so plakativ 1:1 umsetzen. Sonne ist unheimlich schön, unheimlich wichtig, auch für unser psychisches Wohlbefinden. Sonne kann euphorisieren, es gibt ganze Lichttherapien. Die Sonne hat sehr viele positive Wirkungen. Man darf die Sonne nicht zu sehr verteufeln. Bloß man muss gucken, wenn ich in die Sonne gehe, wie stark muss ich mich schützen? Das ist wichtig, aber nicht so es ist nicht so eine Schwarz-Weiß-Geschichte.
Du hast eigentlich mir meine Abschlussfrage nochmal so zum gesunden Umgang mit der Sonne eigentlich abgenommen oder die Frage beantwortet. Aber ich habe trotzdem, auch wenn das schon fast ein Abschlussplädoyer war, noch eine Frage zu deinem Produkt, weil hier steht auch drauf korallensicher. Und ich musste da direkt dran denken, ich war mal beim Schnorcheln auf den Malediven, bin ich mal an so einem Korallenriff hängen geblieben und habe da mich ganz schön irgendwie am Bauch verletzt. Aber abgeschürft. Das heißt, also wenn ich diese Sonnencreme benutze, korallensicher, bin ich sicher vor den Korallen?
Nein, du bist nicht sicher vor den Korallen. Coral Reef Safe, Korallenriff sicher, ist ein Begriff, der eigentlich aus Hawaii kommt. Der Bundesstaat Hawaii hat im Januar 2021 ein Gesetz verabschiedet, dass man mit ganz bestimmten Produkten in Cremes nicht mehr ins Wasser darf. Man muss wissen, dass ins Meer jährlich 14.000 Tonnen Sonnenschutzmittel gelangen. Und wenn da eben 14.000 Tonnen, wenn da eben wirklich jetzt jeden Tag am Strand Tausende von Menschen sind, jeder cremt sich dann 2, 3, 4 Mal ein, weil er sich ja auch nachcremt, dass das natürlich an diesen empfindlichen marinen Ökosystemen nicht spurlos vorbeigeht. Und da Korallenriffe natürlich ganz besonders empfindliche marine Ökosysteme sind, gilt es, die zu schützen. Und wenn da die ganze Chemie und diese ganzen physikalischen Faktoren da alle in hoher Konzentration ans Wasser gelangen, weil da tausend von Leuten schwimmen und schnorcheln, ist es eben wahnsinnig wichtig, dass man, und das ist ja auch so ein sozusagen Phänomen unserer Zeit zum Glück, dass wir uns mehr und mehr auch Gedanken machen, nicht nur, was passiert mit dem Mittel auf der Haut, schützt es mich da, sondern was passiert mit dem Mittel, nachdem es auf der Haut war. Ja, die Nachhaltigkeit ist eben wahnsinnig wichtig. Und insofern, wenn es geht, bei einem modernen Sonnenschutzmittel sollte es nicht nur octocrylenfrei sein, sondern es sollte auch Coral Reef Safe sein, durch Meidung von aggressiven Inhaltsstoffen, sofern man das weiß. Und auch da ist es wieder ongoing research. Deshalb muss eine Rezeptur auch ab und zu mal ein bisschen überdacht und neu sozusagen ausgerichtet werden, weil es passiert natürlich wahnsinnig viel in der Forschung zu Kosmetik, zu Hautschutz und insbesondere auch zum Sonnenschutz.
Du hast ja damals im November uns auch das Produkt vorgestellt, diesen TED Code 4, der ja aus diesen 4 Quadranten im Grunde genommen eigentlich dann ja auch besteht. Ist denn der Sonnenschutz von dir quasi, folgt der auch dieser TED Code 4 Formel?
TED Code 4 ist ja ein Anwendungskonzept, eine dermatologische Formel und basiert unter anderem darauf, dass wir sagen, wir machen eine Brücke zwischen Natur und Wissenschaft, Bridging Nature and Science. Und das ist ja ein Spezialprodukt. Das ist ein Sonnenschutzprodukt ist ja kein Hautpflegeprodukt, sondern ein Spezialprodukt. Und beim Spezialprodukt kann man diese TED Code 4 Formel nicht 1:1 umsetzen wie bei einer Tagescreme oder bei Hyaluronsäure oder Vitamin C oder A. Aber wir haben dort auch ganz bestimmte pflanzliche Inhaltsstoffe, Rosmarinöl zum Beispiel drin, Vitamin E ist da drin. Also dieses Sonnenschutzprodukt folgt natürlich auch der Philosophie von TED Code 4.
Okay. Verstanden. Du, Volker, also ich glaube, ich habe sehr viel gelernt. Ich habe, wie gesagt, normalerweise immer so, ist ja die letzte Frage, hast du noch einen Tipp für unsere HörerInnen? Aber ich habe das Gefühl, wir haben über alles gesprochen, oder möchtest du noch was ergänzen?
Nein, ich finde, das war ein tolles Gespräch mit dir, und du hast ja auch die Gabe, immer sozusagen durch gezielte Fragen so gut durchs Programm zu führen, dass am Ende wirklich die wichtigsten Dinge angesprochen wurden. Und das haben wir, glaube ich, heute erreicht. Und wer eine Frage hat, kann uns ja auch mal eine Mail schreiben. Und dann nehme ich gerne dazu Stellung, weil das ist ein sehr komplexes Thema. Und wir haben natürlich sicherlich nicht alle Fragen bei den einzelnen Hörern angesprochen. Das ist sicherlich noch die eine oder andere offene Sache. Und da nehme ich gerne dazu Stellung, wenn man mich anschreibt.
Es gibt halt eine Website, die heißt steinkraus.de oder?
Steinkraus.com.
Steinkraus.com. Da findet man ja dann alles über dich, auch über das, was ich eingangs gesagt habe, dein Liebe zur Natur, muss man ja auch an der Stelle sagen. Auch das Thema Nachhaltigkeit, den Schutz der Heide.
Und von Moore, daher, ja, der Moore. Und da ist auch übrigens ein kompakte Information zum Sonnenschutz drin. Ja, da gibt es also ein Newsletter über Sonnenschutz, der die wichtigsten Inhalte auch nochmal anspricht.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank, lieber Nils.
Hast du heute Sonnenschutz drauf?
Ich habe keinen Sonnenschutz drauf.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, würden wir uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify freuen. Ansonsten hören Sie doch auch mal in die Folge Nummer 103 rein. Hier sprechen wir auch mit Professor Dr. Steinkraus darüber, welche Wirkstoffe gut für die Haut sind. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.